Willkommen zurück zum Wahlcast, dem Wien-Wahl-Podcast der Kleinen Zeitung. Wir haben alle Spitzenkandidaten gebeten, uns zu einem Ort in Wien zu führen, der besonders viel über die Stadt oder über sie selbst erzählt. Gernot Blümel, Spitzenkandidat der ÖVP und nebenbei Finanzminister, wollte mit uns zum Rathaus spazieren. In den Gemeinderat möchte er zwar nicht einziehen, aber ein Platz in der Stadtregierung würde ihn schon reizen, sagt er. Weil das Rathaus diesmal das Ziel unseres Spaziergangs ist, haben wir ihn beim Museumsquartier getroffen und sind von dort gemeinsam zum Rathaus spaziert. Unterwegs hat meine Kollegin Veronika Dollner mit ihm über den Alltag mit Baby, seine Studentenzeit und migrantische Kandidaten in der ÖVP gesprochen. Los geht's im Museumsquartier.
Da Wohnung war auch cool. Also hätte man gedacht, es gibt aber wenig Fluktuation.
Also so ein langfristiges Projekt.
Das ist ein langfristiges Projekt. Eigentum. Und das ist dann da nicht so.
Das ist kein Eigentum.
Nein.
Aber würden das fallen, so im Schloss wohnen oder in historischen Gebäuden?
Also ich wohne gerne in historischen Gebäuden. Die Wohnung, die wir gekauft haben, die 85 Quadratmeter Wohnung vor ein paar Jahren, ist in einem Gründerzeithaus. Da ist der Einreichplan von 1878, also ein klassisches Gründerzeithaus im dritten Bezirk. Und ich finde das Flair einfach unfassbar schön und das bisschen Stuck beim Eingang, die schmiedeeisernen Geländer, die teilweise noch Jugendstilfliesen, die da drinnen sind. Mir taugt das extrem. Also ich finde das richtig schön wienerisch.
Wir gehen jetzt zu Fuß. Was ist denn so im Alltag Ihre normale Fortbewegungsart in Wien?
Dienstlich meistens mit dem Auto, außer es sind sehr kurze Wege und die Zeit erlaubt, aber das ist leider Gottes selten der Fall. Und außerhalb meistens mit den Öffentlichen, wenn ich privat unterwegs bin, oder eben zu Fuß, jetzt auch mit dem Kinderwagen am Donaukanal. Auch eine besondere Art der Fortbewegung.
Tragetuch oder Trage auch?
Wird jetzt kommen, nachdem sie jetzt 6 Monate alt ist und da man die verschiedensten Tragevarianten anwenden kann. Bis dato war es eher der Kinderwagen.
Sie haben es eh schon angesprochen, Sie haben ein 6 Monate altes Baby, eine Tochter, die Anfang März auf die Welt gekommen ist. 6 Monate ist es gerade so das Alter, wo Beikoststart ist.
Völlig richtig, völlig richtig. Große Diskussion, wann startet man Beikost, womit startet man, sind Hipgläser besser als Selbstkochen oder nicht? Lauter diese ganzen Debatten haben wir jetzt gerade.
Und ich würde schätzen, Sie sind jetzt eher der Typ Hipgläser, nachdem Sie beruflich recht ausgelastet sind?
Bei mir auf jeden Fall. Und außerdem glaube ich, dass diese Firmen einen sehr hohen Standard haben und deswegen mache ich mir auch gesundheitlich keine Sorgen.
Aber es ist natürlich diese Phase, so ein Baby im ersten Jahr, das erste Baby ist für viele Eltern eine sehr herausfordernde Zeit, eine schöne, aber auch eine sehr herausfordernde. Wenn man berufstätig ist, noch mehr. Jetzt sind Sie im Wahlkampf und noch dazu Finanzminister. Wie geht sich das aus mit dieser Dreifachbelastung?
Das ist natürlich eine Herausforderung und funktioniert nur, wenn man innerhalb des Familienverbandes einen starken Zusammenhalt hat. Ich möchte möglichst viel Zeit auch verbringen mit meiner Tochter, geht sich momentan halt schwer aus. Ist in der Früh eher möglich, also wenn sie aufwacht, so zwischen 6 und 7. Und da ist dann meine Zeit bis 8 ungefähr, wenn ich dann ins Büro fahre.
Ist es irgendwie denkbar für Sie, dass Sie eine Zeit lang auch eine berufliche Auszeit nehmen fürs Kind? Also Karenz, was auch immer?
Ich glaube, in dieser Funktion als Finanzminister, in der schwersten Wirtschaftskrise, die das Land seit dem Zweiten Weltkrieg je gesehen hat, glaube ich, da hätte die Bevölkerung auch kein Verständnis dafür, wenn man sich jetzt monatelang Auszeit nehmen würde.
Sie sind nach Wien gekommen zum Studieren.
Ja.
Und da, wo sind Sie da aufgeschlagen?
Ich habe ganz zu Beginn habe ich in der Wohnung von meinem Cousin der Tante wohnen dürfen und dann irgendwann einmal so eine kleine Wohnung bei der U6 Nussdorfer Straße und ja, seitdem halt regelmäßig umgezogen.
Sie sind aufgewachsen in Moosbrunn in Niederösterreich. Das ist schon in der Nähe der burgenländischen Grenze. Ist das noch Speckgürtel?
Definitiv. Es ist der Bezirk Wien-Umgebung gewesen. Ist ca. 20 Kilometer von Wien entfernt. Bei Himbeck, Mad Neusiedl, falls einem das was sagt. Ja, definitiv Speckgürtel. War auch in meiner Teenagerzeit immer in Wien fort.
Das heißt, Sie haben die Stadt schon gekannt und das Stadtleben und die Vorzüge vom Stadtleben haben Sie schon gekannt, bevor Sie zum Studieren nach Wien gekommen sind.
Ja, das stimmt.
Was reizt Sie denn am Stadtleben?
Na, das unfassbar reichhaltige Angebot an allem, woran man Interesse haben kann. Das ist der große Vorzug an einer Stadt. Es gibt wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt in Wien. Und für jedes Interesse, für jede Art von Hobby, für jede Art von Neigung, was Themen betrifft, gibt es in der Großstadt etwas. Und Wien hat noch dazu diesen unfassbaren historischen Schatz der Geschichte. Also es ist einfach wunderbar, da auch leben zu dürfen, hohe Lebensqualität. Also von dem dritten Bezirk in der Nähe vom Donaukanal, wenn man dann über die Brücke geht, ist man gleich im grünen Prater. Und einer meiner Lieblingsplätze ist der Wakeboard-Lift an der neuen Donau. Da ist man vom Praterstern in ein paar Minuten mit der U2. Also eigentlich kann man in Wien auch, wenn man lebt, extrem schön Urlaub machen, weil es so viele schöne Plätze gibt. Der Nussberg, also man könnte einfach ewig erzählen.
Während wir durchs Museumsquartier spazieren, die Klanginstallation haben Sie im Hintergrund ja gehört, plaudern wir über Kultur. Gernot Blümel sagt, dass das Leopoldsmuseum sein liebstes Museum ist. Und dass er das jetzt, wo er nicht mehr Kulturminister ist, ja sagen darf. Dann sind wir im ersten Bezirk.
Da vorne ist das Café Bellaria, eines der vielen urigen Kaffeehäuser, die es in Wien gibt. Haben Sie da einen Favoriten?
Oh, es gibt so viele schöne Kaffeehäuser. Es ist fast unmöglich, da den Favoriten herauszusuchen, weil ich habe in meiner Studienzeit sehr gerne gelernt in Kaffeehäusern, auf der Bibliothek und in Kaffeehäusern. Deswegen habe ich viele Kaffeehäuser sehr, sehr gerne.
Ich glaube, das war ein Finanzminister.
Ja.
Alles Gute.
Danke.
100 Jahre sollen Sie Minister bleiben, hat Ihnen die Dame gerade gewünscht.
Ob das ein freundlicher Wunsch war oder nicht, weiß ich jetzt nicht.
Wünschen Sie sich das?
Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das lautet, mögest du in interessanten Zeiten leben, aber es ist ein Fluch und kein Segen. Und insofern, ich freue mich, dass ich gestalten darf. Ich freue mich, dass ich das hoffentlich weitermachen darf, in welcher Funktion auch immer mich die Wählerinnen und Wähler bestätigen. Aber ich glaube, ewig kann man den Job auch nicht machen.
Also Sie haben in Kaffeehäusern gelernt und auf der Bibliothek haben Sie gesagt, gibt es jetzt irgendein Kaffeehaus, das in Ihrem Alltag irgendeine Rolle spielt?
Nachdem das Finanzministerium gleich neben dem Café Frauenhuber ist, das übrigens das älteste Kaffeehaus in Wien ist, nach Eigendefinition, bin ich dort regelmäßiger.
Dahinter, wir sind jetzt schon im ersten Bezirk, aber dahinter ist der 8. Bezirk. Im 8. Bezirk in der Strotzigasse ist die Bude von Ihrer Studentenverbindung, von der Norica, die zum Kartellverband gehört. Wie aktiv sind Sie dort denn noch?
Ich bin jetzt ein sogenannter alter Herr. Wenn man mit dem Studium fertig ist, dann wird man filistriert und dann ist man per Definition nicht mehr in der sogenannten Aktivitas und deswegen nur mehr sporadisch dort, aber immer wieder. Es ist einfach schön, da auch die Gemeinschaft immer wieder zu spüren und es hat mich während meiner Studentenzeit hat mir das extrem viel Spaß gemacht, hat sehr, sehr viel gelernt. Es ist ja vor allem der Anspruch der Scientia, der Wissenschaftlichkeit in jeder Lebensphase ein Grundprinzip und ja, habe sehr, sehr davon profitiert.
Waren Sie während dem Studium, weil Sie schon gemeint haben, Sie sind auch schon als Teenager zum Fortgehen nach Wien gekommen, waren Sie während dem Studium eher so ein Partystudent oder eher ein Streber?
Also als Streber würde ich mich wahrscheinlich nicht bezeichnen. Als Partystudent weiß ich nicht, weil ich habe immer relativ viel gearbeitet neben dem Studium, um mir das Studium finanzieren zu können. Habe dadurch auch länger gebraucht und insofern Arbeitspartystudent vielleicht.
Gernot Blümel hat übrigens Philosophie studiert. Als Teenager, erzählt er, hat er Nietzsche super gefunden und sich bei Søren Kierkegaard wiedergefunden. Er konnte seine Eltern überzeugen, dass er, obwohl er kein konkretes Berufsziel hatte, ein brotloses Studium beginnen darf, wie er sagt. Wobei, so wirklich brotlos war das für ihn ja nicht.
Jetzt sind wir gleich beim Rathaus, wir gehen noch bei der Parlamentsbaustelle vorbei. Sind ziemlich, ist in einem Blick eigentlich ziemlich viele politische Etappen, die Sie schon hinter sich haben.
Ja, das stimmt. Weil Sie vorher das Café Bellari angesprochen haben, das ist im Gebäude des Palais Epsteins. Dort war mein erstes Büro als parlamentarischer Mitarbeiter. Das war 2005 oder so, 2006. Und habe dann im Parlament eine Zeit lang gearbeitet, dann im Außenministerium lange Jahre, dann Generalsekretär der ÖVP, dann Wien-Obmann. Also es waren schon einige Stationen, die sich aber alle in einem sehr, sehr kleinen geografischen Umkreis abgespielt haben. Deswegen kann ich das Eck von Wien besonders gut.
Haben Sie im Rathaus jetzt überhaupt ein Büro?
Nein.
Sind Sie oft im Rathaus?
Ja.
Um was zu tun?
Um mich mit dem ÖVP-Rathausclub auszutauschen. In den letzten Monaten natürlich viele Berührungspunkte in der Vorbereitung zur Wien-Wahl, sonst immer wieder Strategiebesprechungen, also das ist schon regelmäßig.
Kennen Sie sich gut aus im Rathaus?
Gut würde ich jetzt übertrieben nennen, weil es ist ein sehr, sehr großes, schönes, historisches Gebäude. Aber ein wenig auch von früher durch die diversen Studentenfeste, die im Rathaus stattgefunden haben.
Es gab Clubbings im Arkadenhof, ganz viele, da waren Sie dabei.
Die Dockel-X-Veranstaltungen, durchaus, ja.
Aus Niederösterreich angereist oder haben Sie da schon in Wien gewohnt?
Na, diese Studentenfeste war dann eher in der Studienzeit, in der Teenagerphase, wenn man so beginnt zum Fortgehen, da war es mehr U4 und solche Sachen.
Das kann man sich ja jetzt ganz schwer nur mehr vorstellen, wahrscheinlich in Ihrer aktuellen Lebenssituation aus vielerlei Gründen. Der Beruf lässt nicht zu, die Familiensituation lässt nicht zu, aber auch die Corona-Situation lässt nicht zu, dass momentan so gefeiert wird. Wie ist es Ihnen in den letzten Monaten mit der Corona-Situation gegangen?
War natürlich eine große Herausforderung in der Kombination, dass wir ein Kleinkind zu Hause haben und meine Frau de facto in der Lockdown-Phase, nachdem ich fast rund um die Uhr im Büro war, phasenweise allein mit dem Kleinkind zurechtkommen müssen. Keine Großeltern, weil wir ja gesagt haben, wir wollen auch die Großeltern nicht gefährden. Also das war das, was mich persönlich am meisten auch betroffen gemacht hat. Wir haben an sich einen sehr, sehr engen Familienzusammenhalt und da meine Geschwister, meine Eltern, Großeltern nicht sehen zu können, das hat mich eigentlich am meisten getroffen.
Jetzt sind wir beim Rathaus angekommen. Wir setzen unsere Masken auf und führen im Arkadenhof unser Gespräch gleich weiter.
Grüß Gott, mein Name ist Hubert Batterer, ich bin der Chefredakteur und Geschäftsführer der Kleinen Zeitung. Schön, dass wir uns hören. Wenn Ihnen unser Wahlcast gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch unseren Wien-Newsletter Wien Memo. Am besten Sie abonnieren ihn gleich unter www.wienmemo.at und probieren ihn aus. Der Newsletter ist ebenso wie dieser Podcast hier kostenlos, was ich als Geschäftsführer jetzt nicht so rasend sexy finde. Nicht nur in Wahlkampfzeiten versorgen wir von der Kleinen Zeitung Sie mit genau den Informationen, die Sie brauchen. Wir berichten aus Ihrer Region und aus der weiten Welt. Wir führen Debatten, sind nah dran an den Entscheidern in Politik und Wirtschaft und behalten einen nüchternen Überblick in der schwierigen Lage rund um das Coronavirus. Wir können diese Arbeit nicht ohne zahlende Leser und Abonnenten machen. Bitte informieren Sie sich deshalb auf kleinezeitung.at über unsere vielfältigen Angebote. Es geht, wie ich meine, um viel, nämlich darum, ob es in Zukunft unabhängigen Journalismus, unabhängige Qualitätszeitungen, wie wir es sind und wie wir uns verstehen, in Zukunft auch weiter geben wird. Und auch Podcasts wie diesen hier.
So, wir sitzen jetzt im Arkadenhof im Rathaus. Wir haben für dieses Format hier alle Spitzenkandidaten gebeten, dass sie uns zu einem Ort führen, der besonders viel über Wien erzählt oder über Sie selber. Die meisten haben wir beim Rathaus getroffen und sind, also alle anderen eigentlich haben wir beim Rathaus getroffen und sind dann woanders hingegangen oder gefahren. Wir haben uns jetzt im Museumsquartier getroffen und sind ins Rathaus spaziert. Wieso hierher?
Also zunächst mal im Museumsquartier haben wir uns bei der Libelle getroffen, also unter der Libelle, um es so zu formulieren. Ein superschönes Projekt, wo das Museumsquartier erweitert worden ist, das ich noch als Kulturminister mitbegleiten habe dürfen. Dann haben wir den Weg, der ja ein sehr schöner ist, über die Zweierlinie durch den Grete-Rehau-Park beim Parlament vorbei ins Rathaus, wo die Wiener Volksvertretung den Sitz hat.
Sie kandidieren jetzt für die ÖVP als Spitzenkandidat für den Gemeinderat. Haben schon gesagt, dass Sie ein Regierungsamt in Wien anstreben und Sie würden den Finanzminister dann bleiben lassen. Stimmt das?
Ich trete an, um in Wien mitregieren zu können. gehe davon aus, dass das eigentlich jeder tut, der bei der Wahl der Spitzenkandidat in Wien antritt. Und wir wollen möglichst viel türkise Politik in Wien machen. Darum bewerben wir uns, weil wir glauben, dass es mehr türkise Politik in Wien braucht. Wir haben auf Bundesebene gezeigt, dass wir Themen umsetzen können, dass wir auch schwierige Reformen angehen. Und ich glaube, gerade das braucht Wien. Deswegen hoffe ich, dass wir möglichst viel zusätzlichen Zuspruch am 11. Oktober bekommen.
In Ihrem Wahlprogramm steht, dass Sie sich in Wien einen Sicherheitsstadtrat wünschen. Wären Sie das dann? Wollten Sie das sein?
Die Ämtervergabe kommt immer zum Schluss. Zuerst ist die Wahl, dann wird gezählt und wenn es dann Verhandlungen gibt, dann ist das der wesentliche Punkt, weil uns geht es um Anliegen, uns geht es um Themen, uns geht es darum, dass wir türkise Politik auch im Regierungsprogramm verankern, so dass es umgesetzt wird. Und ich habe das jetzt schon einige Mal erlebt, so Koalitionsverhandlungen und die Ämtervergabe, die kommt dann zum Schluss.
Die Leute, die Sie wählen oder überlegen, Sie zu wählen, kriegen die dann einen Gernot Blümel in Wien?
Ich möchte gestalten und das kann man am besten in einer Regierung und ich glaube, dass ich das sehr gut in Wien machen könnte. Wenn es die Möglichkeit nicht gibt, dann glaube ich, dass es besser möglich ist, viel für Wien umzusetzen, wenn ich in der Bundesregierung weiter tätig bin. Deswegen ja, ich will gestalten, am liebsten in Wien, aber jedenfalls für Wien.
Wenn Sie jetzt in Wien tätig wären, als Stadtrat zum Beispiel, hätten Sie wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit für die Familie als Finanzminister.
Da, glaube ich, unterschätzen Sie erstens meine Arbeitsmoral und zweitens auch die Herausforderungen, die es in der Stadt gibt. Weil überall, wo man tätig ist, kann man sich wahrscheinlich gemütlich machen oder an Stress haben. Ich gehöre zur zweiteren Gruppe, weil ich der Meinung bin, dass wenn man schon das Privileg hat, auch als Politiker gestalten zu dürfen, dann darf man keine Minute des Tages da verschwenden.
Also diese Überlegungen spielen keine Rolle?
Nein, überhaupt nicht. Habe ich auch noch nie gehört als Frage, ehrlicherweise.
Sie waren ja schon einmal Stadtrat im Rathaus und zwar nicht Amtsführer, sondern Stadtrat 2 Jahre lang. Was macht man da?
Man macht Oppositionspolitik. Das ist eine wichtige Aufgabe in der Demokratie. Man kontrolliert die Regierenden, in dem Fall Rot-Grün im Wiener Rathaus. Und wir haben da einiges aufgezeigt, von den islamischen Kindergärten über das Problem bei der Mindestsicherung bis hin zu massiver Steuergeldverschwendung, wenn es um das Krankenhaus Nord geht und andere Projekte. Und da hat man als Stadtrat, auch als Nicht-Amtsführender, die Möglichkeit, Akteneinsicht zu nehmen, im Aktenlauf drinnen zu sein. Und deswegen haben wir das intensiv genutzt für Oppositionsarbeit.
Nämlich die Neos wollen diese Position ja unbedingt abschaffen. Die sagen, genau, die Position ist Steuergeldverschwendung. Sie halten den nicht amtsführenden Stadtrat, also das Mitglied der Stadtregierung, ohne Entscheidungsbefugnisse für relevant?
Na, nur insofern, als es mehr Kontrollrechte für die Opposition möglich macht. Und die Kontrollrechte, die parlamentarischen, sind in der Wiener Stadtverfassung in der Geschäftsordnung für den Gemeinderat und Landtag leider Gottes nicht so ausgebaut wie zum Beispiel auf Bundesebene. Also wenn man hier der Opposition mehr Kontrollmöglichkeiten geben würde, hätte ich auch kein Problem damit, die nicht amtsführenden Stadträte abzuschaffen.
Als eines der Hauptthemen in Ihrem Wahlkampf, wo Sie auch eine Kontrollfunktion ausüben, haben Sie die Integrationspolitik der Stadt Wien ausgewählt. Also Sie reden von den Sozialromantikern im rot-grünen Rathaus und von massiven Integrationsversäumnissen. In Ihrem Video, das beim Wahlkampfauftakt gezeigt wurde, der dann Corona-bedingt ohne Publikum stattfinden musste, da reden Sie davon, dass Sie eine Frau am Keppelplatz getroffen haben, die sagt, sie lebt da jetzt 40 Jahre, aber sie fühlt sich nicht mehr zu Hause. Und Sie sagen dann, spätestens seit den letzten Ereignissen in Favoriten, müssen wir alle diesen Eindruck haben. Fühlen Sie sich noch daheim in Wien?
Ja, absolut. Aber ich lebe auch in einem Teil des dritten Bezirks, wo die Herausforderungen im Integrationsbereich bei Weitem nicht so groß sind, wie zum Beispiel in manchen Bereichen von Favoriten, Rudolfsheim, der Brigittenau oder vielleicht Margareten. Und das war schon ein sehr trauriges Erlebnis, auch mit dieser Frau am Keplerplatz zu plaudern, weil die hat das fast mit Tränen in den Augen gesagt. Und das ist eine echte Favoritnerin, die ihren Bezirk liebt und die einfach diesen Eindruck hat und das hat mich schon betroffen gemacht. Und da im Juli diese Auseinandersetzungen zwischen den verschiedensten ethnischen und politischen Gruppierungen, wo ausländische Konflikte auf österreichischem Boden ausgetragen werden, das ist einfach nichts, was einen unberührt lassen kann, wenn man sich um die Zukunft dieser Stadt Sorgen macht. Und deswegen braucht es hier Maßnahmen. Es darf keine Parallelgesellschaften in Wien geben. Wir müssen hier dagegen arbeiten mit mehr Integration, die nicht nur gefördert werden darf, sondern die auch gefordert werden muss von jenen, die zu uns kommen, die hier Schutz und Hilfe bekommen.
Was Sie da fordern, sind zum Beispiel Deutschkenntnisse, auch Deutschkenntnisse dafür, dass man eine Gemeindewohnung bekommt. Oder Sie fordern mehr Kooperation von Eltern bei Schulpflichtverletzungen. Als Sanktion kann man dann laut Ihrem Wahlprogramm sogar so weit gehen, dass Sozialleistungen gekürzt werden. Welche Sozialleistungen könnten das sein? Die Mindestsicherung, oder?
Ja, es geht ja auch im Mindestsicherungsgesetz darum, dass man die Höhe der Zahlungen und die Auszahlung koppeln kann an Integrationsvereinbarungen. Und in anderen Bundesländern wird das ja zum Teil gemacht. Niederösterreich und Oberösterreich haben die Mindestsicherungsreform ja umgesetzt. Wien ist noch immer säumig und Rot-Grün macht auch kaum einen Hehl daraus, dass man da eigentlich gar nichts dabei sieht, wenn Menschen auch Geld von der Allgemeinheit erhalten, obwohl sie es vielleicht gar nicht wirklich brauchen. Ich bin dafür, dass der Sozialstaat all denen hilft, die es brauchen, die Unterstützung notwendig haben. Ich bin aber nicht dafür, dass Menschen Geld bekommen, nur weil sie es gerne hätten, ohne dass sie einen Beitrag leisten, ohne dass sie sich bemühen. Und ich glaube, Mindestsicherung ist wichtig, aber von denen, die zu uns kommen, von denen verlange ich auch einen Mindestbeitrag, ein Mindestbekenntnis zu dieser Gesellschaft, zu dieser neuen Gesellschaft, wo sie jetzt wohnen, weil alles andere würde ich auch als unmoralisch empfinden.
Aber was hat das denn für Konsequenzen, wenn man jetzt sagt, es gibt dann einen gewissen Teil an Menschen in Wien, die diese Kriterien nicht erfüllen, die bekommen dann weder geförderte Wohnungen, also günstigere Wohnungen, noch Mindestsicherung. Wäre das dann nicht eine Gruppe von mittellosen und obdachlosen Menschen?
Aber es kann doch nicht sein, dass man sagt, wenn sich jemand gar nicht bemüht und gar nicht Deutsch lernen will, dass er trotzdem alle Vergünstigungen des Sozialstaates erhalten soll. Das wäre eine absurd, das wäre die Abschaffung des Sozialstaates. Das heißt, das Bemühen einzufordern, die Sprache in Österreich auch zu lernen oder was die Schulpflichtverletzungen betrifft, dass die Eltern auch zur Mitwirkung angehalten werden an der Erziehung der Kinder, das ist ja nur Hausverstandsfrage. Und wenn das nicht von Haus aus funktioniert, dann braucht es halt auch Anreiz und als Ultima Ratio aus meiner Sicht auch die Kürzung von Sozialleistungen, weil dann glaube ich, dass sehr wohl Schnellbereitschaft besteht, diesen Weg auch zu gehen.
Wenn Sie in den letzten Wochen von Integration gesprochen haben, dann war das meistens eben im Zusammenhang mit Problemen, also entweder mit den gewalttätigen Ausschreitungen, den Favoriten oder eben der Schulpflichtverletzung, mit schlechten Deutschkenntnissen oder davon, dass Leute eigentlich nur deshalb nach Wien kommen, weil sie hier hohe Sozialleistungen bekommen. Die Menschen, die ausländische Wurzeln haben oder egal ob Eltern oder selber im Ausland geboren worden sind und bei denen eigentlich alles sehr gut läuft, die kommen in ihrer Erzählung von Integration gar nicht vor.
Das gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen und diesen Personen bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie so Vorzeigebeispiele sind. Wir haben ja auch als ÖVP das Integrationsstaatssekretariat und das Integrationsministerium ins Leben gerufen und dort auch das Prinzip Integration durch Leistung mit den Integrationsbotschaftern auch ins Leben gerufen, um eben genau solche Positivbeispiele hervorzuheben. Aber im Wahlkampf geht es natürlich darum, zu zeigen, welchen Unterschied es machen würde, wenn wir in der Stadtregierung mitregieren würden. Da geht es eben darum, das aufzuzeigen, was nicht so gut funktioniert. Das heißt nicht, dass gar nichts gut funktioniert. Wien ist eine wunderschöne Stadt. Aber wem das so reicht, wie es ist, der kann ruhig jemand anderen wählen. Wer noch Ziele hat, wer gestalten will, wer will, dass sich was ändert, wer will, dass sich die Probleme verbessern, für den sind wir ein Angebot.
Jetzt hat sogar die ÖVP auf ihren Listen, also auf den Bezirkslisten, Kandidaten, die ausländische Eltern haben, die mit ihren Eltern zu Hause auch nicht Deutsch reden, also die definitiv nicht Deutsch als Muttersprache haben, die zum Teil sogar in einem islamischen Kulturkreis geprägt worden sind und die trotzdem voll in der österreichischen Gesellschaft angekommen sind, sogar so sehr, dass sie jetzt für die ÖVP politisch aktiv sind.
Wieso wundert Sie das so?
Naja, es wundert mich insofern, weil diese Menschen, so sie in Wien aufgewachsen sind, ja vielleicht doch auch Profiteure von einer Integrationspolitik sind, wie sie halt eben stattgefunden hat in Wien.
Ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. Zunächst mal, dass es viele aus eigener Kraft schaffen, ist ja ein Beweis dafür, dass es funktioniert. Ich kritisiere ja nur, dass zu wenig bei denen getan wird, wo es nicht funktioniert. Das ist ja ein wesentlicher Unterschied. Und ich glaube, dass gerade Personen, die das selbst auch durchgemacht haben und die es auch geschafft haben, sich in der Gesellschaft zu integrieren, ein selbstbestimmtes Leben führen können, dass gerade die auch viel Verständnis dafür haben, dass man Anreize setzen muss, damit es möglichst viele andere auch schaffen. Wir haben in Wien zum Beispiel in Margareten, im Bezirk Margareten, in den neuen Mittelschulen über 90% der Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Ein Großteil von denen spricht so schlecht Deutsch, dass sie auch dem Unterricht nicht folgen können. Wenn man da nichts tut, ist das ja für viele von denen der sichere Weg in die Mindestsicherung, der sichere Weg in die lebenslange Abhängigkeit von Sozialleistungen, keine Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist ja auch Zukunftsraub an diesen Kindern. Das heißt, es braucht ja auch, es muss doch jeder als Verpflichtung empfinden, denen eine Chance zu geben. Und da braucht es eben andere Maßnahmen, als das bisher gesetzt worden ist von der Stadtregierung.
Warum sind denn diese Menschen mit Migrationshintergrund bei Ihnen auf den Bezirkslisten zwar vertreten, aber auf der Landesliste kein einziger an einer wählbaren Stelle?
Das stimmt ja nicht.
Platz 31 für Leonhard Wasik ist der Erste.
Dann müssen Sie weiter nach vorschauen müssen. Die Kasia Greco zum Beispiel kommt aus einem gebürtigen polnischen Haushalt, ist glaube ich Platz 7 oder 8 oder so.
Glaube
oder
ich, 8, aber die Kasia Greco gibt an, dass ihre Muttersprache Deutsch ist.
Ja, weil sie es gelernt hat, aber sie sprechen zu Hause zum Beispiel auch Polnisch.
Tatsächlich ist es Platz 8. Platz 7 hat nämlich Manfred Jurecka, der Vorgänger von Gernot Blümel, als Spitzenkandidat in Wien. Kasia Greco will in Währing den Bezirksvorstehersessel der Grünen zurückholen. Sie wurde als Tochter polnischer Eltern in Wien geboren, spricht 6 Sprachen, aber als Muttersprache gibt sie Deutsch an. Leonhard Wasik, den ich vorher erwähnt habe, ist der Obmann der Jungen Volkspartei in Floridsdorf. Er wurde in Neu-Delhi geboren, als Sohn afghanischer Flüchtlinge und kam mit seiner Familie als Kleinkind nach Wien. Auf der Landesliste steht er so weit hinten, dass ein Einzug in den Gemeinderat diesmal nicht realistisch ist.
Wir differenzieren halt nicht, ob jemand einen Migrationshintergrund hat oder nicht, weil jeder, der Staatsbürger ist, einen Beitrag zur Gesellschaft leistet, sich zu unseren Werten bekennt, der ist herzlich willkommen, mit uns gemeinsam türkise Politik zu machen.
Sie warnen wiederholt, dass im Hinblick auf Favoriten, auch auf die Bildung von Parallelgesellschaften in Wien, was genau heißt denn das für Sie? Eine Parallelgesellschaft?
Ein Bereich der Stadt, wo die Mehrheitskultur, die Mehrheitsgesellschaft zur Minderheitsgesellschaft wird. Wo man nicht mehr erkennt, dass es eigentlich eine andere Form der Mehrheitsgesellschaft gibt. Und wo es auch die Möglichkeit gibt, dass Menschen mit Migrationshintergrund gar nicht mehr die Notwendigkeit empfinden, sich integrieren zu müssen, weil eben bereits eine parallele Gesellschaft sich gebildet hat, in der man bis zu einem gewissen Grad auch sein Auskommen finden kann, allerdings nur in sehr begrenztem Raum. Und das ist natürlich ein großes, großes Problem in jeder Stadt der Welt, in jedem Land der Welt. Und hier müssen wir in Wien entgegenwirken, dass das eben nicht so weiterkommt.
In London zum Beispiel gibt es vom offiziellen Touristenverband einen Guide zu den Ethnic Neighborhoods. Das ist wirklich so eine Touristenkarte, wo man dann nachschauen kann. In Brixton ist die karibische Community und in Spitalfields die Zuwanderer aus Bangladesch und in Tooting die Inder und in Waltham Forest die Pakistanis. Und gehört sowas nicht zu einer Großstadt dazu?
Also ich würde davor warnen, die Integrationsprobleme, die es in manchen Bereichen gibt in Wien, verwechselt mit einer romantischen Annahme von Essen aus unterschiedlichen Regionen der Welt. Das eine hat mit dem anderen wirklich gar nichts zu tun. Wenn ich mir die Sozialleistungen in Großbritannien zum Beispiel ansehe, dann sind die wesentlich anders ausgebaut als in Österreich, nämlich viel geringer. Dort muss man sich wesentlich schneller und stärker integrieren, weil sonst hat man gar keine Chance zu überleben. Und da ist in Österreich zum Glück der Sozialstaat sehr, sehr gut ausgebaut, dass jeder Hilfe bekommt, der es braucht. Aber das heißt im Gegenzug auch, dass wir nicht tolerieren können, wenn sich jemand gar nicht integrieren möchte. Deswegen glaube ich, dass gerade wir in Österreich noch mehr Anreize setzen sollten, dass sich die Menschen integrieren, weil Parallelgesellschaften, das ist nichts Romantisches, das ist nichts, was schön im Reiseführer vorkommt. Das ist das, was dazu führt, dass es zum Beispiel in Favoriten Konflikte, die aus anderen Ländern auf österreichischem Boden ausgetragen werden, dazu führt.
Ist Wien für Sie eine Weltstadt oder eher?
Absolut, absolut.
Keine große Kleinstadt?
Nein, wer kommt auf die Idee, bitte?
Jetzt ist in Wien Ihr erklärtes Wahlziel der stärkste Mandatszugewinn von allen Parteien. Das werden Sie schaffen, wahrscheinlich auch, weil Sie von einem sehr niedrigen Niveau starten. Dass die ÖVP in Wien an das Ergebnis der letzten Nationalratswahl herankommt, das waren 37,5%, das ist ausgeschlossen.
Und 24%.
Das war das Wien-Ergebnis, aber österreichweit waren es 37%. Fast 25% der Wiener haben bei der Nationalratswahl ÖVP gewählt. Das ist historisch immer so gewesen, dass die Wiener nicht annähernd so stark ÖVP wählen wie der Rest des Landes. Was ist Ihr Befund, woran liegt das?
Ich glaube, unterschiedliche Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen. Deswegen ist es ja umso herausfordernder, auch in Wien bürgerliche Politik zu machen. Unser Ziel ist es, dass wir möglichst nahe an eine Verdoppelung herankommen. Damit wären wir die erste Partei, die das in Wien seit fast 30 Jahren schafft. Also ein echt historisches Ergebnis, was da möglich wäre. Schauen wir mal, ob wir es schaffen.
Und dann sagen Sie, Sie möchten regieren, Sie möchten mitgestalten. Die Frage ist nur irgendwie mit wem? Weil mit der Wiener SPÖ scheint das atmosphärisch sehr unterkühlt. Denn der Unterschied zwischen der ÖVP und den Grünen ist in den letzten Wochen zumindest in Wien noch einmal sehr, sehr stark hervorgetreten. Die Neos werfen Ihnen persönlich vor, dass Sie lügen und die FPÖ wirft Ihnen vor, dass Sie plagiieren. Also mit wem möchten Sie denn gern zusammenarbeiten?
Ich glaube, es gibt nur eine realistische Chance. Wer Nummer eins wird in Wien, das steht ja schon fest. Die Frage ist, wie viel Gewicht der Zweite auf die Waage bekommt. Und das ist dann die Entscheidung, welchen Weg Wien auch nehmen kann. Weiter wie bisher mit Rot-Grün oder einen Weg, wo es auch mehr Türkis für die Stadt gibt. Das ist unser Ziel, das ist unser Angebot und bin gespannt, wer am meisten zusätzlichen Zuspruch am 11. Oktober bekommen wird.
Wien soll also rot-türkis werden, wenn es nach Gernot Blümel geht. Das war die dritte Episode vom Wahlcast, dem Wien-Wahl-Podcast der Kleinen Zeitung. Diese Episode wurde produziert von Andreas Terler und mir, Veronika Dollner. In der nächsten Episode führt uns die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein in ihren Heimatbezirk Rudolfsheim 5haus. Wenn Ihnen der Wahlcast gefällt, dann gefällt Ihnen sicher auch Wien Memo, unser täglicher Wien-Newsletter. Auf www.wienmemo.at können Sie ihn kostenlos abonnieren.